Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Hallo, liebe Anke.
Hallihallo, liebe Claudia, zur ungewöhnlichen Uhrzeit.
Ja, und an einem ungewöhnlichen Tag. Es ist kein Sonntag, es ist ein Nachmittag und es ist Montag.
Genau, und wir sprechen heute miteinander eine Stunde, bevor die Jahresbegleitung beginnt. Die Jahresbegleitung im Lernjahr beginnt.
Genau, also unser Tag ist schön getaktet, sodass wir jetzt gesagt haben, wir haben jetzt 16:57 Uhr, um 18 Uhr beginnt die Jahresbegleitung. Wir brauchen dazwischen wenigstens noch einmal Wasser holen, kurz auf Toilette, und ich brauche einen Raumwechsel, damit ich einen schöneren Hintergrund habe. Aber ich freue mich unfassbar auf diese wunderbare Jahresbegleitung.
Du kannst auch einen virtuellen Hintergrund machen.
Ja, möchte ich aber. Ich möchte einen schönen echten.
Okay.
Ja, ich mag das lieber in echt, weil virtuell ist immer mal so ein bisschen abgehackt und so, wenn das Licht nicht richtig stimmt und du kein Greenscreen hast.
Das stimmt. Und wenn man sich bewegt, sieht man immer so affig aus, wenn dann Nee, ich mache auch immer einen echten Hintergrund, wobei ich habe für mein Bücherregal mal ein schönes Foto gemacht. Und wenn ich dann irgendwo anders bin, dann blende ich das ein. Aber der Kenner sieht das sofort.
Außerdem sehr ist immer gut, wieder aber eine sehr gute Idee, weil es ist immer gleich, ne, wie du das im Hintergrund hast.
Ja, ich sitze halt vorm Regal. Ich wollte es ja dieses Jahr, wollte ich mal wieder meine Bücher farblich sortieren, aber ich habe mal wieder entschieden, dass andere Dinge wichtiger sind.
Aber ich weiß, wer es gerne für dich täte. Und du auch.
Wer?
Er fängt mit A an und hört mit A auf.
Er fängt mit A an und hört mit A auf und möchte gerne Bücherregal nach Farben sortieren.
Ja, das weiß ich ganz genau. Autista. Sag ich dir dann gleich nochmal. Autista. Auch, ja, da würden sich auch einige finden. Zum Beispiel, also mein Bruder nicht, aber ein Freund von meinem Bruder aus der Einrichtung, wo er lebt. Tatsächlich unglaublich, was der sortiert.
Herrlich.
Schrauben.
Herrlich.
Nach Größe,
ja,
nach Schlitz hinten, wie heißt das Ding denn da hinten, da der Kopf, weißt du,
wo? Ja, wo man halt den Schraubenzieher
halt reinkommt.
Schraubendreher heißt es, wurde ich gestern erst wieder korrigiert. Schraubendreher.
Mein Mann und ich, wir haben gestern bei uns hier, wir haben hier so einen aufgestellten Pool mit so einer Pumpe und da mussten wir was machen. Und er sagte mir, ich sollte Schraubenzieher mal eben aus dem Keller holen. Ich habe gesagt, er so, okay, halt, ich gehe. Ich so, ja, mein Gott, können wir auch eine Nagelschere nehmen oder ein Brotmesser? Und André hat wirklich einen sehr sortierten Keller, Werkzeugkeller. Er mag das. Ach, da fällt mir ein, ich habe mir eine Schere von ihm ausgeliehen. Ups, die muss ich gleich noch an seinen Ort zurücklegen, sonst gibt es Ärger heute Abend.
Hat er so ein Brett, wo so angemalt ist, wo was hingehört?
Nee, aber er weiß, wo was hingehört. Okay. Und da ist es auch immer.
Ach, toll.
Aber er musste mit uns vieren, also die drei Kinder und ich.
Ja.
Wir haben das nicht so drauf. Und das war schon ein großes Lernfeld für ihn. Ja, ich habe jetzt auch gesehen, dass er immer mehr Sachen in seinem Büro hat, die wir immer verschleppen sonst. Mhm. Zum Beispiel das Nageletui. Mhm. Ich habe dann gesagt, haben wir eigentlich überhaupt kein Nageletui mehr? Also in einer unserer Schubladen im Bad. Und der André so, nee, das liegt jetzt hier unten in meinem Büro.
Damit ich immer weiß, was ist. Oh, ich mag den André. Also ich mag das ja. Ich habe ja auch so Tendenzen.
Ich auch theoretisch.
Nennen wir es mal Tendenzen. Könnten wir das Thema wechseln? Das ist irgendwie
das
nicht
ja,
das Thema,
aber
das in die Öffentlichkeit
das großartig.
Soll.
Ich finde das aber ganz großartig, weil es ist so unfassbar beruhigend. Ich liebe es ja auch.
Ja, ich auch.
Ich kriege es nur oft nicht hin. Und André zum Beispiel, der räumt einfach die Dinge wieder weg sofort. Das ist gar nicht, das ist kein Hexenwerk.
Ja, aber ich möchte ja nicht mit so jemandem leben müssen, gell? Ich denke mir immer, wer mit mir leben muss, hat ja auch keinen Spaß.
Ja, an dieser Stelle, wir könnten zum 90. Podcast mal unsere Partner mit reinholen.
Wir könnten das aber auch nicht tun.
Wir könnten das auch lassen. Liebe Anke, lass uns mal starten, weil wir ja gleich einen ganz wichtigen und wunderschönen Termin haben.
Und Thema haben Intuition, Thema Intuition. Wir machen heute in der ersten Jahresbegleitung, geht es um Intuition. Können wir mal einen Podcast drüber machen?
Du hättest mich jetzt gerade mal sehen müssen. Ich habe gerade etwas schief geguckt, weil ich dachte, wann haben wir denn besprochen, dass wir jetzt Intuition machen?
Nein, wir machen heute Büchleinfragen. Teil 2 und Nick, am kommenden Sonntag haben wir unseren Stargast, den ich jetzt zum dritten Mal ankündige, Andreas Ebenhö, zum Thema Büchleinfragen, Teil 3. Und da wird es zur Sache gehen, ich weiß es.
Oh ja, ich glaube, wir werden nicht so wahnsinnig viele Fragen beantworten nächste Woche, aber dafür intensiv.
Leidenschaftlich.
Wenn irgendjemand eine ganz spezielle Frage hat, die er, wenn er oder sie Presse wäre, uns stellen würde, also immer gerne an mich, Anke möchte das ja nicht so gerne, also immer gerne her damit. Mhm. Dann verwuseln wir das und gucken uns das an.
Mhm. Also wir haben ja jetzt schon die ersten Fragen beantwortet. Du hattest schon ein sehr großes Interview.
Oh, ich bin so gespannt.
Ich bin auch gespannt. Und ich hatte schon ein kleineres und da kommen noch ein paar. Wir wissen ja, wer sich interessiert und garantiert kommt die Frage, also die wird immer wieder kommen, so dieser Klassiker von wegen, wollen Sie Frauen, haben wir das letzte Mal schon, zurück an den Herd drängen. Drängen ist ja mein Lieblingswort an dieser Stelle.
Ich glaube nicht, weil ich habe mir zum Beispiel notiert und ich weiß, dass wir das nicht haben, also deswegen glaube ich nicht, dass wir die besprochen haben letzte Woche. Ich hatte mir nämlich noch notiert, sollen jetzt die Mütter wieder an den Herd?
Ja, genau.
Was ist mit der Emanzipation?
Das wird
Feminismus?
Kommen. Ja, genau. Ich weiß, dass die kommt. Und ich sage dann, ja, natürlich, wir möchten Frauen alle zurück am Herd haben. Weil wir beide ja auch nichts anderes tun, wie am Herd stehen. Ich back und koche von morgens bis abends.
Ja.
Und ja, ich züchte die Hühner selbst, die Eier legen.
Ich finde auch, dass da Gerechtigkeit herrschen sollte. Also genau, weil wir sind ja die Vorbilder.
Genau.
Ja. Also ich habe auch bei meinen 3 Kindern unfassbar lange... Ich war eigentlich nur Hausfrau.
Ja, nur vor allem. Man muss dieses nur Hausfrau, das triggert auch gleich wieder welche. Sollen wir eigentlich, meinst du, wir müssten erwähnen, dass wir gerade ironisch sind? Ich habe da schlechte Erfahrungen mitgemacht.
Ja, nein.
Nein.
Nein, müssen wir nicht.
Nein.
Vielleicht nur mal so zum Aufklären. Also ich habe 3 Kinder und ich bin bei allen 3 Kindern... Thea war 1 Jahr alt, da bin ich wieder zurück in den Job. Die Jungs waren, Fabian war auch 1,5, 2 so und Luca war 2. Ja, also sehr früh. Und das in einer Zeit, wo ich noch an den Pranger gestellt wurde, dass ich das tue. Das war nur ganz anders damals. Bei Thea hat sich das zwar schon geändert, aber bei Luca und bei Fabian war das noch so, also es sind 28 beziehungsweise 25 Jahre her, war es noch ganz klassisch so, dass die Frauen brav am Herd waren und man nicht arbeiten gegangen ist, bevor die Kinder in den Kindergarten gegangen sind und dann auch nur für ein paar Stunden, weil die Kinder nur bis 12 gegangen sind. Mhm. Jemand, der länger gearbeitet hat oder auch schon so früh, der durfte sich immer damit konfrontieren lassen, dass es eine Rabenmutter sei oder eine Familie, die Kinder nur des Status willen gekriegt haben.
Das ist krass zeitgeistabhängig. Ne? Ich komme aus einer Familie, in der alle Frauen 100% gearbeitet haben. Ich komme aus einer Familie, wo alle selbstständig waren, von allen Seiten. Mhm. Auf der einen Seite war Gastwirtschaft da und Bäckerei. Das ist da, wo jetzt das Lernmeer-Odenwald ist. Auf der anderen Seite waren Schneiderinnen, die haben alle wahnsinnig viel gearbeitet und sich auch noch zusammen mit den jeweiligen Männern, das möchte ich an dieser Stelle ganz besonders betonen, weil es betonenswert ist in der Generation, um Kinder gekümmert. Mhm. Und für mich ist es so total normal, also so bin ich aufgewachsen, dass ja, Frauen, da stand niemand am Herd, also wahlweise am Herd im Sinne von bereiten Essen zu, aber das haben die Männer genauso also gemacht.
Kam, und natürlich das kam aber noch on top.
Ja.
Das kam on top. Also Familie und Familie versorgen war ja auch noch da. Also man konnte ja Familie nicht versorgen. Mhm. Also es kam ja alles on top.
Also ich denke,
dass heute so ist. Ja. Heute ist es ja auch immer noch so.
Das glaube ich
ist
auch.
Ja nicht so. Das Wart ist ja nicht so, dass man das Haus morgens verlässt mit dem Kind, das Kind in die Betreuung geht und man dann wiederkommt und das warme Essen steht auf dem Tisch, das Haus ist sauber und es ist eingekauft und frische Getränke stehen im Kühlbereich und so. Nein, das muss man ja alles selber noch machen.
Gab es das eigentlich jemals, dieses Entweder-Oder, was heute wird ja oft suggeriert, Entweder-Oder. Und wenn sich zum Beispiel jemand, völlig egal jetzt, ob Vater, Mutter oder wer auch immer, sich entscheidet von wegen, ich möchte nur, jetzt ganz wichtig, das nur ist jetzt ein Anführungszeichen, nur, möchte nicht erwerbstätig sein und nur zu Hause, das Anführungszeichen nur, ich wiederhole nochmal.
Ich möchte nur Arbeit, die nicht bezahlt wird.
Ich möchte nur, genau. Ich weiß nicht, ob das nicht überhaupt jetzt zum ersten Mal in der ganzen Geschichte zur Diskussion steht.
Ich weiß, als ich jung war, also ich meine, ich war auch früh fremdbetreut, beziehungsweise außerfamiliär betreut, später, also erst war es fremd, dann außerfamiliär.
Ja, gerade wollte ich sagen, ich kenne ja deine Geschichte ein bisschen und was du mir da erzählt hast. Und auch worüber wir auch immer wieder sprechen, das war eine 100%ige Fremdbetreuung. Und mit der Zeit wird man dann bekannt, wenn man lang genug fremd war und man da viele Stunden ist, wird man irgendwann auch vertraut miteinander. Und dann können wir außerfamiliär, aber deine außerfamiliäre Betreuung war eine ganz klare Fremdbetreuung.
Und deswegen am Anfang ist jede Betreuung erstmal fremd und natürlich wird die mit der Zeit bekannt. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich dort bekannt werden durfte. Ja. Also ich bin dann auch recht lange in dieser Betreuungsform geblieben und das war auch gut so mit den gleichen Bezugspersonen. Mhm. Das war wirklich sehr gut. Mhm. Ja. Aber mal zurück zur Eingangsfrage.
Ob wir Frauen
natürlich, man merkt ja auch durch die Ironie und alles, dass wir wir kriegen so viele Fragen gestellt, wo wir manchmal wissen, warum verwenden wir unsere Kraft darauf, das zu beantworten, weil es darum geht, irgendwie jemand kriegt ein schlechtes Gewissen und dann will er sich verteidigen und dann springen wir mit auf und dann müssen wir was sagen. Das ist wie so ein auf die Wippe gehen. Und dann entkräften, nein, um Gottes Willen, das wollen wir doch. Darum geht es doch gar nicht. Es geht nur darum, dass jedes Kind, was in die Betreuung geht, ein Recht darauf hat, einen guten Start zu haben. Um nichts anderes geht es. Ob jemand sein Kind betreuen lässt, nicht betreuen lässt, 5 Stunden, 20 Stunden, 100 Stunden, was weiß ich, das ist mir doch Latte. Das ist mir wirklich egal, was
auf
die
welcher
Menschen
Wippe standst du denn? Ich habe dich noch nie auf einer Wippe gesehen.
Ich bin gerade auf einer Wippe. Wenn ich jetzt reden würde, wie ich gerne reden würde.
Ah, okay.
Nee, mit dir nicht, um Gottes Willen. Mit dir nicht, sondern mit der Frage. Ich merke, dass ich könnte jetzt drauf einsteigen und das tue ich nicht, weil. Mich ermüdet das. Zum Beispiel gestern habe ich jemanden getroffen, die sagte, Mensch, ich freue mich so auf euer Buch und sie selber arbeitet auch in einer pädagogischen Einrichtung, sehr groß. Und da gibt es sehr, sehr viele ErzieherInnen und man hat jetzt auch gesehen, dass sie das geteilt und geliked hat, das Büchlein, und man hat sie jetzt angesprochen, dass du wirst das ja wohl nicht gut finden.
Oh, okay, die Variante.
Und sie so, sagt sie, finde ich richtig gut, weil ich kenne zumindest die eine Autorin und habe von der anderen sehr viel gehört und habe auch die Bücher der anderen Autorin gelesen und bin sehr glücklich, dass das Thema, was ihr doch auch kennt, endlich zur Sprache kommt. Ja, nee, finden wir überhaupt nicht gut. Was soll das denn? Den Eltern jetzt auch noch ein schlechtes Gewissen machen. Ja. Und es kann sich halt nicht jeder leisten, zu Hause zu bleiben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich so, schau mal, wäre es nicht total schön, wenn wir diese Energie, weil das sind ja Menschen, die kennen die Bedingungen und sie regen sich auch selber gerne über diese Bedingungen auf. Wäre es nicht schön, wir würden unsere Kraft bündeln und dafür sorgen, dass die Bedingungen besser werden? Weil am Ende werden doch die Bedingungen für sie auch besser. Und dann habe ich gesagt, wer steckt denn dahinter? Und dann sagt sie so, naja, Claudia, die hatten schon auch ihre Kinder alle mit einem Jahr in der Betreuung. Dann habe ich gesagt, ja, ist doch alles schön und gut. Aber ich kann doch jetzt nicht, nur um mein eventuelles schlechtes Gewissen gut zu reden, nicht irgendwas unternehmen, damit es besser wird. Also ich und das ist das, was ich meine mit Wippe. Ich werde langsam so müde, ich verstehe es nicht.
Oh, das ist kein guter Zeitpunkt, um müde zu werden.
Stimmt.
Gar nicht. Nein. Der Spaß geht ja jetzt erst los. Und es werden auch immer wieder dieselben Fragen sein. Und es werden natürlich kommen da auch provokante Fragen in der Hoffnung, dass wir auf die Wippe steigen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, eben nicht drauf zu steigen, weil wir kennen das Ziel. Und das Ziel ist ganz einfach. Wir wollen, dass Kinder eine gute Kindheit haben. Punkt. Ganz wo genau die stattfindet, das ist mir ehrlich gesagt auch, du sagst immer so schön, ist mir Latte. Ich sag, ist mir wurscht. Ich möchte, dass es wurscht. Als Veganer ist mir das natürlich wurscht. Wobei Latte wäre auch gut. Ich weiß nicht, warum das Thema so ein unfassbar großes Reizthema ist. Es kann ja nur so ein Reizthema sein, auch diese Sorge am Herd zu stehen. Was in aller Welt soll schlecht daran sein, wenn ich mich zum Beispiel, angenommen, ich kriege ein Kind, ich kriege jetzt keins mehr, aber jetzt kriege ich halt nochmal eins, und ich entscheide mich, weil es möglich ist für mich, finanziell möglich, emotional möglich, ich habe die Ressourcen und entscheide mich jetzt dafür, die ersten 3 Jahre mit meinem Kind zu Hause zu verbringen und was weiß ich, alles zu machen, was ich halt gern so machen möchte. Ja, hooray for that. Ist doch eine schöne Entscheidung, die ich treffen kann.
Total.
Wenn ich mich jetzt entscheide,
absolut nicht in Ordnung. Also zu sagen, also jemandem zu sagen, dass das nicht in Ordnung sei. Also wenn das doch jemand machen möchte, soll er es doch tun.
Das ist genau der Punkt.
Oder er oder wer auch immer. Und wenn jemand früh arbeiten, also zurück in die Erwerbstätigkeit möchte im Sinne von, ich möchte da anknüpfen, was ich gelernt habe, ich habe so viel Spaß in meinem Job, ich möchte, das gibt mir Erfüllung, hin und alles gut.
Ja, genau.
Es geht nur darum, dass wir die Menschen, über deren Köpfe wir etwas entscheiden, dass wir wenigstens so fair sind, dass wir deren Bedingungen so gut gestalten, dass sie es dort gut haben. Ich finde es unmöglich, etwas zu entscheiden über eine Gruppe, die selber nicht mitentscheiden kann, und es dann auch noch hinzunehmen, dass die Bedingungen schlecht sind. Das geht für mich nicht in den Kopf.
Ja, das ist das Thema, das hinzunehmen. Und ich finde es wahnsinnig schwierig, wenn Menschen die Entscheidungsmöglichkeit nicht haben und dann Bedingungen in Kauf nehmen müssen, weil die halt gerade aktuell sind und die sehr oft nicht optimal sind. Und es geht bei optimal auch gar nicht um das Bussi-Bärchenland, gell? Bei optimal geht es darum, dass es okay, mit okay sind wir schon zufrieden. Also ich nicht, aber ich kann einigermaßen mitgehen mit okay. Es ist hochproblematisch, dass es sich Familien eben zum Beispiel nicht leisten können, sich so um ihre Kinder zu kümmern, wie sie es gerne machen möchten. Da hätte ich gerne eine Änderung. Und es hat natürlich auch was mit der Honorierung von zum Beispiel Care-Arbeit zu tun, überhaupt die Wertschätzung davon, ja, da sind wir ja schon mal wieder beim Thema, dass das nicht alles so nebenbei laufen muss. Und da haben wir im Büchlein auch was dazu geschrieben, dass nämlich diese Gleichberechtigung ist halt einfach nicht existent. Und das mag ich gar nicht weiter ausführen. Was ich weiter ausführen möchte, ist, wir haben uns gerade drüber unterhalten, ich kenne gerade jemanden, sehr gut, der gerade in einem Flugzeug sitzt. Und ich gehe mal davon aus, er ist schon über den Wolken. Und die Idee, dass mit diesem Flugzeug jetzt irgendwas nicht ganz so safe ist, die hatten keine Zeit mehr, den Check zu machen. Oder sie haben halt mal nicht so viel getankt, wie sie eigentlich hätte tanken müssen, weil es wird schon gut gehen. Es wird schon irgendwie reichen. Da hätte ich keine Lust drauf. Und wenn das nicht kommuniziert wird, im Sinne von, wollen Sie hier wirklich einsteigen? Wir sind uns nicht ganz sicher, ob das Flugzeug sicher landet, weil wir hatten nicht genug Benzin, wir hatten keine Zeit mehr, den Sicherheitscheck zu machen. Wir haben auch heute nur einen Piloten, der hat so einen Schnellkurs gemacht, weil wir haben momentan Personalmangel. Wir konnten leider konnten wir, der ist auf ein anderes Flugzeug, das kann der fliegen, aber sie fliegen heute A380, da gibt's ähnliche Knöpfe, aber halt nicht genau die Knöpfe. Und dann möchte ich wenigstens die Information haben, bevor ich da einen Menschen, den ich sehr liebe, einsteigen lasse.
Jetzt würde natürlich jeder sagen, Frau Ballmann, jetzt übertreiben Sie aber maßlos.
Ja, das wird mir ja oft unterstellt, aber nein, ich übertreibe nicht. Und Claudia, nee, ich wünsche mir so sehr, dass ich übertreiben könnte. Du, den Schuh würde ich mir sofort anziehen. Dann würde ich sagen, ja, ich bin so eine Drama-Queen. Ich mache hier den Menschen absichtlich ein schlechtes Gewissen. Ich sage, es ist alles ganz schrecklich und eigentlich will ich nur viele Bücher verkaufen, damit ich wahnsinnig reich werde. Weil mit Büchern wird man unfassbar reich.
Ja, besonders wenn man sich so eines beliebten Themas annimmt, wie diesen Themas. Da ist es so, dass die Leute einen noch viel lieber einladen, als sie es vorher schon getan haben.
Man macht sich
haben.
Auch so viele Freunde.
Ja, und der Expertenstatus, der steigt unfassbar.
Ja, und ich bin ja,
boah,
ich
habe eine aber kleine, ein ironischer Podcast. Ja,
das
heute.
Ist mir wurscht. Ich habe eine kleine Allergie, was das Wort Expertin angeht. Da werde ich so ein bisschen, kriege ich ein bisschen feuchte Hände und werde so ein bisschen ungut, weil Expertise, das sage ich nachher in der Jahresbegleitung, sage ich das nochmal. Expertise bedeutet, also wenn du dich mit dem ganzen Experten überhaupt beschäftigst, heißt es, dass du mindestens dich 10.000 Stunden mit einem Thema beschäftigt hast, um Expertise zu erwerben. 10.000 Stunden, das ist eine Nummer, gell?
Das wie viele Tage sind das?
Habe ich noch nie ausgerechnet.
Das muss ich mal machen. 10.000?
10.000.
Ich kann glatt sagen, ich bin Expertin auf meinem Gebiet.
Also du bist auf jeden Fall, weil du allein durch die vielen Jahre, und das ist genau das Thema. Also wir haben in gewissen Bereichen Expertise. Nur wenn ich so mitkriege, wer sich Expertin für keine Ahnung was alles nennt, da wird es mal schon gelegentlich mal schwummrig, gell? Wo ich mir denke so, naja.
Wenn wir jetzt noch mal den Schwenker aufs Flugzeug machen. Mhm. Wenn ich mir, also ich war ja jetzt auch im Urlaub wieder und habe mit meiner Mutter geredet und so. Natürlich, sie weiß ja auch, das Büchlein ist gerade geschrieben und wir reden natürlich darüber. Und dann kommen wir natürlich auch auf das Thema frühe Betreuung bei mir zurück. Ja. Und meine Mutter weiß ja auch, weil dann sagt sie so, Claudia, was ist denn eigentlich, wenn Kinder zu viel Stress haben in der frühen Kindheit? Was kann denn da so später auch an Folgen und so sein? Mhm. Und dann erzähle ich der einige auf. Und wenn ich der dann irgendwie 8 nenne, dann guckt sie mich so an und sagt, okay, weil ich einige davon habe. So, das muss jetzt nicht zwangsläufig mit der Frühbetreuung einhergegangen sein, aber es ist schon auffällig. Ob das jetzt Autoimmungeschichten sind oder somatische Sachen oder was weiß ich. Jetzt wollen wir nicht über meine Krankenakte sprechen. So, und meine Mutter sagt dann zu mir, Claudia, das wusste ich nicht. Das habe ich überhaupt nicht gedacht und gewusst. Und das ist das mit dem, wo du eben sagtest, ich hätte gerne, wenn das Flugzeug das, was du eben genannt hast, ich muss es jetzt nicht wiederholen, aufweist, hätte ich dir gerne die Information darüber, damit ich entscheiden kann oder vielleicht das Zünglein an der Waage sein kann, was dafür sorgt, dass sich hier die Bedingungen verbessern. Wenn ich jetzt meinen Partner aus Unwissenheit in diesen Flieger reingesetzt habe und er ist gut gelandet und alles ist gut gegangen soweit, dann und ich höre dann davon, dass ich zumindest dafür sorge, dass die Bedingungen nicht weitergehen. dass also das nicht weiter sein darf. Also meine Mutter hätte sich das gewünscht. Die hätte sich gewünscht, wenn jemand gesagt hätte, du Magdalena, so und so, ich weiß, das ist jetzt ein Brett, aber es gibt die und die Möglichkeiten. Willst du dir nicht irgendwie Alternativen anschauen?
Das ist genau der Punkt. Und es ist mir so wichtig, und da zitiere ich jetzt den Andreas, den wir erst nächste Woche da haben, der wird sagen, das sagt er ganz, ganz oft, das habe ich von ihm geklaut jetzt, also Andreas, ich klaue es jetzt, aber ich sage natürlich, von wem es ist, zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie bitte. Und bei jeder Kopfschmerztablette, überall musst du alles Mögliche unterschreiben und du kriegst Beipackzettel und weiß der Geier was. Und wenn du dein Kind, wir reden hier nochmal, wir sind bei den ganz, ganz jungen Kindern, gell? Wir sind jetzt nicht bei den 4-, 5-Jährigen oder gar bei Schulkindern. Wenn du dein Kind in eine Krippe bringst, hast du nicht mal eine Ahnung, wie die Qualität in dieser Krippe ist. Du musst es einfach glauben, was auf der Homepage steht. Du musst das glauben, was dir vielleicht irgendjemand erzählt, der dir vielleicht, nochmal ganz wichtig, vielleicht nicht die Wahrheit erzählt. Und deswegen heißt das Buch auch Krippenlüge und nicht Krippendilemma, weil das ist auch nochmal ein Thema. Und ich glaube, wenn wir diese Frage, die werden wir kriegen, das weiß ich habe sie ja schon gekriegt, von wegen, wollen wir Frauen an den Herd drängen? Ganz klar, nein, wollen wir nicht. Wir wollen, wer eine Krippe braucht oder haben will, braucht einfach eine sehr gute Qualität. Und wir wollen, dass verschiedene Modelle finanziell gleichgestellt werden. Dazu gehört auch die Tagespflege. Ich krieg gerade mit, dass Tagespflegen nicht mehr voll werden. Dass so Sachen wie Elternzeitkombinationen, dass wir viel zu wenig so Familiennetzwerke haben. Es geht los in der Wirtschaft, es geht mit flexiblen Arbeitszeiten, die haben wir auch zum Teil nicht oder noch nicht oder nicht ausreichend. Darum geht's. Und ich bin der Meinung, dass eine wirkliche Gleichstellung müssen verschiedene Optionen möglich sein und ich muss Familien aufklären über die verschiedenen Risiken und Nebenwirkungen und wir dürfen echt mal aufhören mit der ganzen Schulddiskussion. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Schuld habe ich immer oder fühle ich immer nur dann, wenn ich gegen meine eigenen moralischen oder gegen meine Werte arbeite. Dann entsteht Schuld. Und dann, das habe ich im letzten Podcast garantiert gesagt, dann ist Schuld eine sehr gute Navigation. Weil dann sehe ich, passt was nicht.
Ja, richtig. Aber dann habe ich in dem Moment entsteht ein Gap, wo ich wählen könnte.
Ja.
Kämpfe ich jetzt im Außen so, dass ich meine Schuld quasi das Gefühl der Schuld irgendwie runterdrücken kann, dass ich die unbedingt nach außen verlagern will, unbedingt jemanden anderen überstülpen will, weil ich ja diese Schuld nicht habe.
Genau.
Oder schaue ich hin und gucke und denke mir, was ist das, was ist da mein Anteil? Und zwar nicht im Sinne von Schuld, sondern im Sinne von, ich möchte Verantwortung übernehmen, Verantwortung für das, was ich jetzt hier leisten kann.
Ja.
Und ja, das tut vielleicht einen Moment weh, das ist unangenehm, weil man sich vielleicht auch Dinge eingestehen muss, die nicht so toll waren. Ich habe meinen mittleren Sohn auch nach ein paar Monaten aus der ersten Kita rausgeholt, weil der die Unterlippe komplett blutig hatte am Freitag, weil der vor lauter Stress sich das alles aufgekaut hat. Ich habe mich damals nicht getraut, zur Leitung zu gehen und zu sagen, hier stimmt doch irgendetwas nicht. Ich war genauso in diesem ganzen System gefangen. Heute bin ich aber froh, dass ich Eltern unterstützen kann, diesen Mut aufzubringen und nämlich zu sagen, ich stelle fest, dass irgendwas hier nicht richtig läuft. Können wir bitte nach einer Lösung gucken? Genau, weil so wie es ist, möchte ich das nicht. Weil das Kind hat ja keine Möglichkeiten, es zu sagen.
Genau.
Ich hatte früher schlichtweg Angst. Ich hätte mir jemanden gewünscht, der sagt, Frau Stolz, ich sehe, dass Sie irgendwie hier ein Dilemma haben. Sollen wir da mal drüber reden? Brauchen Sie jemanden, der Ihnen sortieren hilft? Und, und. Welche Lösung auch immer dabei rauskommt. Und wie können wir auch in den Kitas erreichen, dass dort Personen sind, die Kinder wirklich sehen und den Kindern die Möglichkeit geben, zu wachsen. Es gibt doch jetzt auch eine neue Studie darüber, über die Zufriedenheit von Kindern in Grundschulen. Damit meine ich jetzt nicht diese UNICEF-Geschichte, die jetzt kürzlich war, sondern was anderes. Man hat untersucht in Grundschulen, ob Kinder, also man hat gefragt, ob ein Kind sich von mindestens einem Lehrer wirklich gesehen fühlt.
Ja.
Und das Ergebnis war erschütternd. Das Ergebnis war erschütternd und hat auch wirklich ja, die Lehrer auch erschüttert, weil die gesagt haben, oh mein Gott, das ist so, so wenig Kinder fühlen sich tatsächlich gesehen. Und ja. jetzt reden wir mal davon aus, die sind den ganzen Tag da und das ist ja deren Kindheit. So, aber diese Kinder kann man befragen. Diese Kinder können sagen, ich fühle mich nicht gesehen. Aber fragen doch mal einen Zweijährigen, was soll der dir denn sagen oder einen Einjährigen? Ja, und der weiß ja noch nicht mal, dass er selber existiert, geschweige denn, ob jemand anders ihn sieht.
Genau, also ein Zweijähriger weiß es, aber die Jüngeren wissen es eben.
Er ahnt es.
Ja, okay.
Und dann ist er total auch in einer Phase, um das auch austesten zu wollen. Wer bin ich denn? Was kann ich denn? Was kann ich denn hier auch bewirken mit meiner Kraft?
Genau.
Und dann da gedeckelt zu werden in dieser wichtigen Phase der Ich-Findung, das ist auch nicht prickelnd.
Ja, und wir brauchen halt, und ich meine, jetzt stelle ich mir gerade eine Alleinerziehende vor, die im Prinzip wirklich nicht weiß, wohin mit ihrem Kind und die ihr Kind in die Krippe bringen möchte und oder muss. Es ist mir jetzt eigentlich, die Motivation ist mir jetzt eigentlich egal. Aber was braucht dieses Kind? Es braucht ganz klar, also ich möchte halt immer wieder auch die Kindperspektive einnehmen, weil die kommt mir überall zu kurz. Und die Kinder brauchen ganz klar Bezugserzieherinnen, Bezugserzieher, sie brauchen kleine Gruppen, sie brauchen auch, ich glaube auch, dass Eltern viel mehr flexible Randzeiten brauchen. Dann ganz klar, da bist du jetzt jemand, der sich sehr gut auskennt, die Expertin. Wir brauchen anständige Eingewöhnungen, die ganz klar kindgeleitet sind. Und die brauchen einfach die Eltern. In dem Moment ein alleinerziehender Mensch braucht ganz klar Unterstützung und da nicht noch die Breitseite im Sinne von dramatisieren sie das nicht so oder sie müssen endlich loslassen und diese ganzen Sprüche. Ja.
Ja.
Und wir haben... Und das ist mir einfach, ich weiß gar nicht, ob wir das oft genug sagen können, es geht nicht um Gegenkrippen, es geht um für Kinder.
Ja, und wenn dann diese Frage kommt, was sagen Sie einer alleinerziehenden Mutter oder was sagen Sie berufstätigen Alleinerziehenden, die ohne Krippe keine Chance haben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Was soll ich meine, das ist ja, oder wollen Sie, was sollen die denn machen? Es geht doch gar nicht darum, was die machen sollen. Aber ich kann doch nicht sagen, ach okay, ja stimmt, es gibt ja auch Alleinerziehende. Ah ja, nee, dann ist alles in Ordnung. Hm. Das ist doch absurd. Und auch diese alleinerziehende Mama, dieser alleinerziehende Papa, braucht doch noch mehr eine Sicherheit, dass es seinem Kind gut geht, dort, so wo es ist.
So ist.
Und ich denke, also ich würde eine alleinerziehende Mama, einen alleinerziehenden Papa, würde ich motivieren zu gucken, wie kurz kann ich die Betreuung gestalten? Gibt es vielleicht irgendwelche Modelle, dass ich noch jemanden kenne, der auch berufstätig ist, wo ich vielleicht die ersten 2 Stunden am Morgen übernehme, die Kinder zusammen in die Krippe bringe, am Nachmittag werden sie, also ne, irgendwelche kreativen Ideen mir überlegen. Und dann würde ich den Menschen bestärken, hinzugucken, was ist es, was dir auffällt in der Krippe, was sich nicht gut anfühlt für dich. Ich würde Unterstützung geben und sagen, so und so kannst du Gespräche führen, an die und die Punkte, da kannst du drauf hinweisen. So und so, ne? Also da auch Mut machen, wirklich einzustehen. Und was ganz wichtig ist, das hast du letztens so schön gesagt, Eltern sind immer noch die wichtigsten Bezugspersonen für ihre Kinder und bleiben es auch. Mhm. Und wenn eine alleinerziehende Mutter ihr Kind oder ein alleinerziehender Vater sein Kind in die Betreuung gibt, weil er keine andere Möglichkeit hat, weil einfach sonst das Leben nicht möglich wäre, dann ist das auch nochmal eine ganz, ganz andere Message. Und Kinder sind so kooperativ, dass die auch so etwas mittragen. Und ich möchte nicht sagen, dass ein Kind aus der Krippe dann mit dem absoluten Schaden rausgeht. Das ist auch nicht unsere, das ist auch nicht, warum wir uns auf den Weg gemacht haben. Wir haben festgestellt, dass die Krippen nicht gut sind, so wie sie im Moment sind. Und sie werden eigentlich sukzessive schlechter in den letzten Jahren. Es ist nicht so, dass es besser geworden ist. Es wird immer dramatischer. Und wenn wir etwas für uns, auch für die komplette Bevölkerung tun wollen, dann müssen wir an den Lebensanfang gehen. Was wir auch beobachtet haben, dass in jeder Diskussion die Kleinsten immer hinten überfallen. Die spielen keine Rolle, egal wo. Es wird nie von 0 bis 3 gesprochen.
Da hattest du neulich ein schönes Beispiel. Ich weiß, da ging es um eine Diskussion. Ich weiß gar nicht, ob das ein Podcast war oder ob das im Fernsehen was war oder ein Vortrag, wo du auch gesagt hast, es wird immer wieder abgelenkt. Sobald irgendwie jemand was wegen ganz jungen Kindern sagt, wird sofort das Ruder rumgerissen. Wo ich mir denke, was glaubst du, warum?
Es scheint nicht wichtig. Man, ne, dann ist eine Diskussion, ja, Schulkinder. Und da habe ich letztens in einem Podcast gehört, da ging es auch, das war auch irgendwie eine politische Diskussion, es ging die ganze Zeit um Schulkinder. Und dann sagte jemand so, ja, aber wir müssen halt schauen, dass die Mütter ihre Kinder gut in die Frühbetreuung geben können. Und dann wurde noch gesagt, aber eine Mutter tut das, oder ein Vater, ne, ich sage jetzt Mutter, weil es da so genannt wurde, tut es nur mit einem guten Gefühl, wenn sie sich auch wirklich sicher ist, dass es dort gut ist. Das wurde komplett abgebügelt. Und dann wurde sie, ja, aber wir wollten noch mal kurz zu dem kommen, worüber wir gerade gesprochen haben. Und ich so, oh, ich möchte aber mal über die klitzekleinen Menschen sprechen, weil das ist doch das Fundament. Ich fange doch ein Haus auch nicht an, in der dritten Etage zu bauen. Ich fange doch das Haus, ich achte doch nicht erst in der dritten Etage auf das Material der Stützpfeiler ganz und der Gegenteil, Wände, sondern ich gucke doch, was unten los ist.
Ja, das ist genau das Thema. Wir brauchen ein ganz, ganz, wir Menschen im Allgemeinen, wenn das Fundament nicht stabil ist, dann schaut es echt problematisch aus später.
Ja.
Weil da holst du nichts mehr nach.
Sachen durch. Ja, und das leckt natürlich, man kann natürlich Bindung nachvorsorgen, das sagt ja auch immer jeder. Alles schön und gut. Ne, so. Aber trotzdem bleiben Risse, trotzdem bleiben kleine Lecks, trotzdem ist man vulnerabler an einigen Stellen. Da, wo dann später, wenn jemand wirklich ein sehr gutes Fundament hat und da kommt ein Sturm, das kann man wunderbar vergleichen mit im Haus. Da kommt ein Sturm. Mein Gott, dann hat man vielleicht ein paar Setzrisse. Ja, die kann man dann schön wieder verputzen. Alles ist gut. Stimmt aber im Fundament was nicht, dann ist der Schaden dramatischer und vielleicht sogar irreparabel. Naja. Und das können wir uns auch mal in einer Trauma anschauen. Ein Mensch, der kein stabiles Fundament hat, der wird durch ein traumatisches Ereignis, was er vielleicht im Laufe seines Lebens irgendwie erlebt, oder wird es eher zerrüttet, als jemand, der wirklich eine Stabilität hat.
Absolut. Und das ist tausendfach mittlerweile belegt. Und ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter und sage, wir wissen halt einfach jetzt das, was deine Mutter früher nicht wusste, was da alles passieren kann. Wir wissen das jetzt. Ja. Ich finde, das ist auch sauber belegen. Das kann man auch sauber belegen.
Ja, und definitiv kann man.
Sehe ich auch so. Haben wir auch getan. Und jetzt geht es einfach drum, und es ist mein Standardspruch, wenn wir wissen, was kaputt gehen kann, dann ist es einfach unsere Aufgabe im professionellen Bereich, dass wir können es reparieren, ja, können wir machen. Wir müssen es aber auch, mein Lieblingsspruch, gar nicht erst kaputt machen. Und da sind wir jetzt wieder bei Menschen, die in Kitas arbeiten. Da kriege jetzt ich wieder Puls, wenn ich dann mitkriege, welche Frühförderprogramme laufen, wo ich mir denke, können wir jetzt mal die Frühförderung durch Frühliebe ersetzen? Können wir erstmal die menschliche Basis in Stahlbeton gießen? Und dann können wir alles andere draufsetzen. Und dieses Bindung vor Bildung ist nicht von mir. Fabienne Becker-Stoll hat es in meinen Augen, also ich habe es vorher noch nie gehört.
Ich habe es von Brisch gehört.
Vielleicht hat sie es von Brisch oder Brisch von ihr, weiß ich nicht. Auf jeden Fall die großen BindungsforscherInnen, die wir gerade haben. Grossmann, es ist überall dasselbe. Es ist einfach, wir brauchen diese Zugehörigkeit. Und nochmal, wir sind bei den ganz, ganz jungen Kindern und wir haben ja gerade unsere Babys. Und ja, die sind ja so jetzt schon ganz schön groß. Oh. Mein Baby ist schon ganz schön gewachsen. Mein Baby hat ein bisschen Doppelkinn wie ich. Das hat sie von mir.
Ja, die hat doch diese wunderschönen Augen von dir. Und die hat doch dieses breite Lachen. Doch, das hat die von dir. Ich habe schon gesagt, sie sieht aus wie ihre Tante.
Oh, danke, danke. Neulich hatte sie mal ganz grün an. Und dann hat sie so gelacht. Und dann habe ich nicht gesagt. Aber ich dachte mir so, kleines Breitmaulfröschchen.
Ist ja auch für ein kleines Fröschchen total so süß.
Hast du auch gesehen?
Die hat gelacht. Ja. Ja, das ging ja von Auge zu Auge.
Von Ohr Lachen. Zu Ohr. Ja, die hat ganz schönes Lachen.
Oh. Ja, gell? So süß. Ja. So, so. Ach, jetzt guck mal, wir schon wieder. Kaum, dass Babys erwähnt werden, blödeln wir schon wieder weg. Ja, ja, aber genau Sinn, das.
Aber,
und genau
ja, gut, so aber das. Jetzt stell dir doch mal vor, dein Baby oder mein Baby würde ab 8 Wochen, gell? Das ist bald. Würden mit 8 Wochen. In eine außerfamiliäre Betreuung gehen, von der du und oder ich wüssten oder nicht wüssten, wie ist es denn da? No way. Das würde nicht gehen. Und ich will nicht nur, weil das jetzt unsere Babys sind. Weißt du, da können wir drauf aufpassen. Da sind die Eltern da, die drauf aufpassen, alle. Ich will, dass es möglich ist, dass Eltern alleinerziehend, das ist mir jetzt gerade wurscht, wer, dass die Krippen, die Tagespflegen, die was auch immer, so sind.
Ja, genau.
Dass ich da einfach hingehen kann und sagen kann, schaut mal, das ist mein Kind. Ich möchte gerne eine Betreuung, so und so viele Stunden. Ich möchte sie, ich brauche sie, ich will sie, wie auch immer. Und dann muss es da gut laufen. Ich will nicht, dass ein Flugzeug eventuell abstürzt, weil gerade keiner Zeit gehabt hat, den Check zu machen, was weiß denn ich, was sie da checken müssen, ich käme mit Flugzeugen nicht aus. Und ich weiß nur, dass die immer viel zu viel Treibstoff haben. Und dann lassen sie es ab, finde ich auch schon wieder furchtbar.
Ich wohne in einer Einflugschneise, danke für die.
Weißt du das gar nicht?
Doch, doch, das weiß ich. Aber ich glaube, so nah wie ich in der Einflugschneise bin, die lassen es höher ab.
Keine Ahnung, ich finde es furchtbar, dass sie es überhaupt ablassen. Könnten die das bitte gescheit ausrechnen und nicht einfach Treibstoff in die Welt blasen? Aber gut,
ja, furchtbar.
Anderes Thema, schwieriges Thema, ärgert mich total.
Ja.
Deswegen fliege ich so gut wie nie. Und, aber ich bin schon geflogen. Also ganz so heilig mich dann doch nicht. Nur fast heilig, du weißt, zuckerfrei und vegan. Ekelhaft und kein Alkohol. Boah, ich habe echt bald keine Freunde mehr, gell? Das sind so Menschen, mit denen man möchte mal eigentlich nicht befreundet sein. Aber trotzdem kann man Spaß mit mir haben.
Ja, du kannst einen so herrlich lassen. Man kann sich neben dir besaufen, ohne dass du einen Tropfen trinkst.
Absolut.
Ist doch wunderbar und du hältst einen dann aus. Ist doch toll.
Absolut.
Also, und man kann auch ein Steak essen neben dir, ohne dass man das Gefühl
bekommt.
Man kann
neben mir Bier trinken und Steak essen und sich geil fühlen
alles
dabei.
Alles ist gut.
Alles genau.
Ist
und dann gut. Kann man und sagen, man ich fliege morgen in Urlaub. Bekommt,
und wenn man dann ein schlechtes Gewissen bekommt, dann darf man mal bei sich gucken, ob man nicht mal über seinen Lebenswandel nachdenken möchte.
Das stimmt. Das stimmt.
Mal diese kleinen Menschen, ne? Also ich habe ja meine Gruppe hier und bei mir ist jetzt ein Kind, was gerade sauber wird. Mhm. Also ganz stolz, bin jetzt groß, kann das jetzt. Mhm. Ist okay, gut, super. Und dann passiert eben doch ein Malheur. Mhm. Draußen auf dem Spielplatz, groß. Die ganzen Beine runter, wie das halt dann so ist. Mhm. Und dann guckt das Kind einen natürlich total erschrocken an. Und ich kann dir sagen, die nächste Stunde war ich im 1:1 mit diesem Kind. Mhm. Das konnte ich machen, weil die anderen beiden, ja, die konnte ich auch noch händeln. Mhm. Also wie gesagt, es passen 3 Kinder auf meinen Schoß. Mhm. Hätte ich jetzt 5 oder 8 oder 9, dann hätte das nicht so schön ausgesehen für den Jungen. Mhm. Weil dann hätte ich schneller sein müssen, an einigen Stellen ruppiger sein müssen. Ich hätte nicht so auf ihn eingehen können, wie ich es getan habe. Und das war eine gute Nummer für ihn. Ja, das Gröbste haben wir auf dem Spielplatz erledigt. Dann sind wir, haben gesagt, ja, und dann gehen wir jetzt nach Hause, was die anderen beiden aber doof fanden. Wir aber dann doch noch überlegt haben, was wir auf dem Weg noch machen könnten, sind dann nach Hause. Und dann unter die Dusche und ne, alles ganz vorsichtig und mit ganz viel Zeit. Und die anderen haben hospitiert und dabei gestanden, weil ich kann die ja schlicht irgendwo alleine stehen lassen. Mhm. Also es war im Ganzen eine total runde Nummer. Das Kind hat sich die ganze Zeit wohlgefühlt. Da kann ich meine Hand für ins Feuer legen. Aber das sind so sensible Momente. Da ist nur eine Tonlage, vielleicht zu hoch oder zu schnell oder zu weil das ist ja ein sensibler Bereich.
Naja, an der Stelle.
Sauberkeitserziehung ist so sensibel.
Ja, und an der Stelle möchte ich sensibilisieren dafür, ich möchte ans Mitgefühl appellieren in dem Moment. Jetzt kann man nämlich ganz schnell sagen, naja gut, dann ist es halt mal nicht so sensibel und dann geht es halt mal ein bisschen ruppiger. Man muss ja auch irgendwie stark fürs Leben werden, ne? So ein bisschen abhärten. Ist ja auch so ein Lieblingsthema von mir, wo ich dann oft, wenn ich mit Eltern im Gespräch bin, sage, geben Sie jetzt Ihrem Kind einfach mal 3 Tage lang nichts zu trinken, weil und nichts zu essen. Wir bereiten mal auf eine Hungerkatastrophe vor. Und da sind immer alle total, ja natürlich nicht, wo ich sage, ja, aber warum muss das Kind auf eine emotionale Katastrophe vorbereitet werden? Von wegen aufs Leben vorbereiten, ein bisschen abhärten, ne? Das ist ja immer noch so ein Thema. Also ich habe relativ viele Menschen in der Beratung, wo es zum Thema, aber was machen denn die dann später in der Schule, was machen die denn dann im Beruf, wo ich mir denke,
Ja, meistens sind die Leute, wenn sie in den Job gehen, zuverlässig sauber und wenn sie es nicht sind, dann liegt eine andere Störung vor.
Zuverlässig sauber ist gut. Schlafen auch alle nicht mehr getragen, gell? Wobei, also ich habe sie.
Und wenn es doch sein muss, dann liegt eine andere Problematik
vor. Ja, das denke ich auch.
Und auch die möchte dann also betrachtet werden.
Ja, naja, also ich hatte das schon manchmal, dass zum Beispiel bei meinen Fachkraftqualifikationen, ist jetzt schon eine Weile her, ist schon eine Weile nicht mehr passiert, da haben schon Mütter angerufen und haben sich erkundigt, wo denn ihr Sohn oder ihre Tochter am nächsten Tag parken kann. Da habe ich mir schon gedacht, so, also das ist jetzt jemand, der wird pädagogische Fachkraft.
Ah, okay, krass.
Und wird bald Verantwortung übernehmen für viele Kinder. Und die Mami ruft an, wo Schatzi parken kann. Da habe ich ein ganz leichtes Störgefühl.
Ja.
Wo ich mir denke, so,
ja, ganz genau, weil da ist es wirklich nicht mehr angebracht. Aber mit 3, wenn man gerade anfängt, das zu lernen,
ja, natürlich,
ist es halt angebracht. Und ich möchte jetzt auch unbedingt eine Lanze brechen für alle ErzieherInnen, die nicht den Luxus haben, mit 3 Kindern alleine zu sein, dass Situationen feinfühlig begleitet werden. Und ich weiß, dass die meisten das auch wirklich tun. Aber es geht ja auch darum, wenn wir dafür sensibilisieren, dass Fachkräfte Unterstützung brauchen und dass wir niemals unter einem bestimmten Schlüssel arbeiten dürfen, dass dann diese Fachkräfte, die jetzt schon gut arbeiten, wirklich garantiert auch weiter gut arbeiten werden. Und es geht darum, dass die Bedingungen ja für alle besser werden und auch für Fachkräfte.
Das ist total wichtig, weil es ist nämlich genau der Punkt, du kannst noch so feinfühlig sein. Du kannst dich selber aufgeräumt haben, du hast sämtliche Kurse gemacht, du bist feinfühlig, du bist ein wundervoller Mensch. Wenn du zu viele Kinder hast, geht es nicht. Ich kenne dich jetzt, ich weiß, wie du arbeitest, ich würde mal sagen, ich kann dein Feingefühl gut einschätzen und weiß auch, dass du dich selbst gut aufgeräumt hast und so weiter. Wenn du 8
ja,
Kinder
hast. Ja, und trotzdem gibt es eben. Es gibt
es
trotzdem
geht
Situationen.
Einfach nicht. Natürlich gibt es trotzdem Situationen. Ja. Und ich glaube, es ist auch noch die Frage, wie oft kommen die Situationen vor, ne? Ist es nicht mal, sondern ständig?
Ich habe auch schon Kinder zu schnell geschoben, weil ich jetzt irgendwo durch musste. Ich habe, also es gab schon
das
so
haben wir
viele.
Alle schon gemacht.
So viele.
Und es geht ja auch nicht um Perfektion. Ich erzähle ja immer, wenn ich von den Seelenprügeln spreche, erzähle ich immer, was ich genau im Kindergarten, als ich im Kindergarten gearbeitet habe, was ich da alles falsch gemacht habe.
Was ja, ich aber jetzt, was hättest du dann gebraucht? Weißt du, was
hast du? Naja, erstens das Wissen, das ich jetzt habe. Zweitens
ja
das Aufgeräumtsein, das ich jetzt ja habe. Drittens ja weniger Kinder. Du, ich war zum Teil ja mit 30 Kindern alleine. Da räumst du nur noch Kinder ja auf. Da begleitest du
aber
nicht mehr.
Aber das ist ja genau das. Schau mal, das ist ja genau das, was ja der Wunsch oder das ist ja genau der Appell an die Politik und an alle Menschen, die irgendwie schon im volljährigen Bereich sind und die wählen dürfen und die irgendwas entscheiden dürfen, dass man bitte weiß, dass ein Kind nur gut begleitet werden kann, wenn die Fachkräfte das nötige Wissen haben, wenn die Fachkräfte über ihre eigenen Trigger, über eigenes heiß-kaltes System Bescheid wissen, wenn sie genug Selbsterfahrungen auch gemacht haben. Und wenn die Fachkraft-Kind-Relation so ist, dass es zu schaffen ist. Und das sind alles Punkte, die heute noch ganz weit hinten anstehen. Und das ist das, worum es ja in der Krippenlüge geht. Dass vorgegaukelt wird und suggeriert wird, dass dem so wäre. Dem ist aber nicht so. Und wir haben nichts dagegen, dass irgendjemand sein Kind in die Krippe bringt. Wir haben aber was dagegen, dass das Wissen fehlt, die meisten biografisch in Hintertupfingern sind und viel zu viele Kinder auf die einzelnen Menschen und damit ein viel zu hoher Stresspegel ist.
Ja, und dass die sogenannten Guten, die biografisch nicht mehr in Hintertupfing sind, die sich eben aufgeräumt haben, die das Wissen haben, dass denen unmöglich gemacht wird zum Teil,
ganz genau,
gut zu arbeiten, weil die Bedingungen, ja, gerade sind, wie sie sind. Und das wollen wir gerne aufräumen. Deshalb haben wir, ja, das Büchlein geschrieben.
Wenn jemand sagt, die Bedingungen laufen hier in meiner Kita nicht gut, ich habe gestern beobachtet das, ich habe schon letzte Woche beobachtet das und ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil sich das immer wieder wiederholt, dann muss dieser Mensch sofort 400%ig ernst genommen werden. Was wir aber erleben ist, dass gerade solche Menschen, die werden so mundtot gemacht, schneller als sie gucken können. Die kriegen keinen Fuß mehr auf den Boden. Weder im Kollegium noch sonst irgendwo. Mhm. Das, ja, ist ganz selten, dass solche Menschen, die innerhalb eines Systems sagen, hier läuft etwas falsch, dass die gefeiert werden. Meistens werden die schneller ausradiert, als man gucken kann.
Genau.
Und das ist ja eben auch die Lüge, dass es nicht stimmt, dass wir in einer Kita ein Beschwerdemanagement haben, dass es Aufsichtsbehörden gibt, die darauf achten, dass Standards eingehalten werden. Mhm. Es ist eine Lüge. Es ist so nicht.
So ist es. Und mit Blick auf die Uhr.
Wie kommen wir jetzt
zum Scheinen-Moment? Ich habe schon Zoom
den
geöffnet.
Zoom-Raum eröffnet.
Ja, das sind schon einige im Warte. Ich habe ein bisschen... Nennen wir es nicht Stress, aber sagen wir es mal so.
Also wir haben uns ja auch vorgenommen, dass wir heute vielleicht einmal nicht die ganze Stunde voll machen. Und mein scheinender Moment ist wirklich, mittlerweile hören den Podcast wirklich viele Menschen und ich kriege viele Resonanzen und du kriegst ja auch viel Feedback auf unseren Podcast, auf überhaupt alles, was wir in der Richtung machen. Dass wir wirklich verstehen, es geht nicht gegen etwas. Es ist immer nur ein für etwas. Wir sind gegen schlechte Bedingungen, aber ganz sicher nicht gegen irgendjemanden, der in der Krippe arbeitet oder sein Kind in die Krippe bringt. Und wir wollen auch niemanden an Herd fesseln, der nicht am Herd gefesselt sein will. Aber wenn jemand an den Herd gefesselt sein möchte, soll er es dürfen. Also alles ist okay.
Genau. Mein scheidender Moment ist mein Baby in Grün, wenn es lacht. Und ich möchte einfach, dass ganz viele Kinder ganz viel Grün anhaben und ganz viel lachen können, mitsamt ihren Eltern, in Grün oder auch nicht in Grün.
Ganz genau. Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia.